Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Deutschen Drehbuchverband. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte.
Ja, Oliver. Wir hatten ja schon mehrfach jetzt gesprochen über die Drehbuchausbildung an deutschen Filmhochschulen, beziehungsweise überhaupt über die Filmhochschulen, aber natürlich mit dem Schwerpunkt auf Drehbuch. Wir hatten über die Filmuniversität in Babelsberg gesprochen. Wir hatten über die Filmakademie Ludwigsburg gesprochen und heute machen wir Nummer 3, nämlich die HFF in München. Und die kennst du auch aus eigener Anschauung, weil du auch dort unterrichtest. Kannst du was über die Hochschule sagen?
Ja, das ist tatsächlich ja eine sehr alte Institution, fast die älteste kann man sagen, neben der DFFB 1966 gegründet in München, seit einigen Jahren tatsächlich mit einem sehr imposanten Gebäude da in der Innenstadt, was ja nicht ganz so häufig ist, dass die Filmhochschulen direkt in der Innenstadt sind. Genau, und ich habe gesprochen mit den beiden Leiterinnen in der Abteilung Drehbuch, die sie übernommen haben, die Leitung von Michael Gutmann.
Ja, genau, und das ist einmal Lea Schmiedbauer, die kennen wir hier. Die hatten wir schon hier auch befragt, weil sie ist ja sehr bekannt geworden, vor allem durch ihre Pferdefilme, also insbesondere die Ostwind-Reihe, die sie mehr oder weniger fast erfunden hat, wenn man so will. Und wir haben auch noch über eine Komödie mit ihr gesprochen, nämlich Jagdsaison, so eine etwas für deutsche Verhältnisse ungewöhnliche Komödie, wie ich fand. Und die zweite Leiterin der Drehbuchabteilung in München ist Katrin Richter. Auch sie ist eine erfahrene Drehbuchautorin. Ich greife mal 4 Titel raus, die mir hier aus der langen Liste von ihren Filmen, die sie geschrieben hat, so bekannt vorkommen, die mir was sagen. Das ist einmal Die Apothekerin nach einem Kriminalroman von Ingrid Noll. Das ist ja eine sehr bekannte Autorin und auch dieser Film war ein Kinofilm, der sehr bekannt wurde. Dann gibt es Verschwende deine Jugend. Auch das war ein interessanter Kinofilm, fand ich. Weiterhin Ein fliehendes Pferd. Das ist eine Verfilmung eines Martin Walser Romanes. Und Spieltrieb, das ist eine Verfilmung eines sehr bekannten Romanes von Juli C. Sie hat noch viel weiteres geschrieben, das müssen wir nicht alles aufzählen hier. Auf jeden Fall, sie und Lea Schmiedbauer leiten die Drehbuchabteilung in München. Ja, das sind also die beiden Frauen, die dort die Leitung innehaben, der Drehbuchabteilung. Aber du wolltest natürlich nicht nur diese Abteilung vorstellen, sondern worauf hast du den Fokus gelegt bei diesem Gespräch?
Ja, es geht tatsächlich nicht darum, Werbung zu machen für eine Hochschule, sondern es geht uns darum, mit der ganzen Reihe, die wir machen, zu gucken, was ist die Zukunft? Wer werden die zukünftigen Drehbuchautoren und Drehbuchautoren sein? Wie gehen sie an Geschichten ran? Welche Empfindlichkeiten, habe ich auch mit den beiden drüber gesprochen, haben sie? Und welche Dinge interessieren sie letztendlich? Und darum machen wir ja die ganze Reihe, um unterschiedliche Filmhochschulen zu befragen, was einerseits die Lehre ist, aber auch der anderen Seite auch, was sie für ein Gefühl dafür haben, welche Studierenden gerade sich jetzt auf den Beruf des Drehbuchautors oder der Drehbuchautorin vorbereiten. Aber ich denke, wir hören einfach mal in das Gespräch rein. Ja, ich freue mich, dass wir uns zusammensetzen können und zwar direkt vor Ort in der Hochschule hier in München. Und vielleicht stellt ihr euch am Anfang einfach kurz mal vor, unabhängig von der Hochschule. Was habt ihr vorher gemacht? Was macht ihr?
Okay, also mein Name ist Katrin Richter. Ich bin jetzt hier an der Hochschule jetzt das schon 2 Jahre. Und vorher habe ich aber auch an der Hochschule unterrichtet. Jetzt als Professorin. Vorher habe ich, war ich freie Dozentin. Und ja, ich arbeite, glaube ich, so ungefähr seit 30 Jahren in der Branche. Und arbeite immer noch in der Branche, obwohl es derzeit nicht so einfach ist, aber ich bin immer noch mit Leidenschaft Autorin.
Kannst du ein paar Filme unseren Hörenden sagen, die du geschrieben hast, wo du sagen würdest, ach, da bin ich auch stolz drauf?
Nee. das ist immer so, wenn, also ich schreibe sehr gerne, aber wenn ich dann das Produkt sehe, tue ich mir meistens sehr schwer.
Okay. Dann gehen wir mal den Stab weiter zu dir.
Ja, hallo, ich bin Lea Schmiedbauer. Ich bin auch seit 2 Jahren jetzt Professorin an der Hochschule. Anders als Katrin habe ich aber vorher überhaupt noch nicht unterrichtet. Ich wurde quasi gehandhuntet und habe dann irgendwie mich der Herausforderung gestellt. Und ich bin auch noch nicht so ganz so lange in der Branche wie Katrin. Ich bin, glaube ich, seit ziemlich spät berufen gewesen, weil ich habe auch an der Filmhochschule studiert, Dokumentarfilm allerdings, und habe dann lange beim Privatfernsehen gearbeitet, also wilde Wilder Ritt und habe dann erst 2004, glaube ich, habe ich angefangen mit einer Drehbuchförderung vom FFF Bayern, habe ich meinen ersten Schritt gemacht und dann habe ich eben den ersten Kinofilm durch eine lange Geschichte, die jetzt hier den Rahmen sprengen würde, habe ich einen Kinofilm geschrieben mit Marc Rotemund gemacht, Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Und seitdem bin ich Drehbuchautorin und hauptsächlich in der Kinobranche. Also ich mache Kino und wenn du es gefragt hast, was für Projekte, ich würde es jetzt so hart wie Katrin, also ich kann das fühlen, was Katrin sagt, dass man eben oft dann mit dem Werk nicht so happy ist, aber ich habe ja 10 Jahre lang quasi diese Ostwind-Kinofilm, Kinderfilm, Pferdefilm-Reihe gemacht und jetzt mit so viel Abstand, die ich jetzt habe, kann ich sagen, ich bin da schon stolz drauf.
Mhm. Am Rande kurz erwähnt, du warst tatsächlich ja schon 2-mal Gast bei uns.
Ja.
Das hat Frank die Interviews damals gemacht, insofern sind wir uns in der Form auch noch nicht begegnet. Aber lasst uns jetzt mal zur Hochschule kommen. Die Hochschule für Film und Fernsehen hier in München. Könnt ihr ein bisschen was zur Geschichte erzählen und zu dem derzeitigen Stand?
Ja, ich glaube, also der erste A-Kurs, das war Wim Wenders Story Story. Ich bin ja auch selbst an der Hochschule gewesen und Lea auch. Und witzigerweise waren wir beide in der Dokumentarfilmabteilung und sind dann sukzessive in Spielfilme gewechselt. Also wir haben einfach Spielfilme gemacht, war damals leichter möglich. Und ich bin dann so beim Drehbuchschreiben hängen geblieben. Und mein Kurs wurde ja noch alphabetisiert, also ich war P-Kurs.
Vielleicht muss man ganz kurz erklären, tatsächlich fing mit dem A-Kurs an, dann ging es B, C und so weiter und so fort. Genau. Das war einfach die Benennung von Jahrgängen
sozusagen. Genau, ja, genau. Später wurden das dann Jahrgänge, die nach dem Jahr selbst benannt.
Interessanterweise war ich der erste Jahrgangskurs. Also ich bin quasi Kurs 94 und der Kurs vor mir war der Z-Kurs. Da war es dann zu Ende quasi mit dem Alphabet und ich war dann die erste mit 94. Und ich finde das ganz interessant, also weil die Geschichte der Hochschule, ich habe das gar nicht, also wir haben beide hier studiert, wir sind quasi Alumni und das verbindet uns natürlich mit der Hochschule, aber ich tatsächlich die Institution so von einer größeren Distanz, wie wonach du jetzt fragst, das könnte ich gar nicht so liefern. Ne? Also klar, viele Oscars, Doris Dörrie, Katja von Garnier, das ist alles so das Leben der anderen, das hier entstanden. Caroline Link, genau. Also wir haben natürlich schon so, also ich glaube, die Hochschule ist so in ihrem Außenbild schon so die mit den größten, mit den meisten Oscars, glaube ich, und so. Also wir haben so ein Renommee, was wir selber aber in der Institution jetzt gar nicht so fühlen. Also ich jedenfalls noch nicht. Noch nicht, vielleicht bin ich auch noch nicht lang genug hier, das kann ich jetzt nicht so sagen. Aber
Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz was sagen zu dem Gebäude, in dem wir uns gerade befinden. Das war ja früher ein ganz anderes Gebäude, eine ganz andere Situation. Das war ja auch zu eurer Zeit noch draußen, sozusagen.
Giesing, ja.
Genau,
ja, zu meiner Zeit sogar noch in der Kaulbachstraße. Als ich angefangen habe, waren wir in der Kaulbachstraße. Da gab es so ein gegenüber von AFN, diesem damaligen amerikanischen Rundfunk, so eine Halle, in der, alte Villa, in der wir Filme geguckt haben.
Mhm. Und dann wurde es umgezogen in so eine Art
Bettfedernfabrik.
Genau.
Genau, in Giesing.
Giesing, muss man für den Nichtmünchner sagen, ist ein bisschen außerhalb, sozusagen.
Nee, schon in der Stadt.
Giesing nein, es ist nicht in der Stadt. Come on. Also es ist noch im außerhalb des Mittleren Rings. Der Münchner definiert ja alles Mittlerer Ring drinnen oder draußen. Giesing war draußen, aber es ist natürlich so ein Szeneviertel, deshalb ist es jetzt komisch zu sagen, es ist außerhalb der Stadt, weil da ist viel Leben. So.
Vielleicht, ich habe das deshalb gesagt, zum Unterschied zu jetzt ist es ja sehr im Zentrum, Hauptbahnhof ist 5 Minuten entfernt, 10 Minuten entfernt so ungefähr. Ist ein Neubau, extra auch für die Hochschule gebaut sozusagen.
So ein Prachtbau, also ich würde sagen, ich finde das, also für mich war es sehr beeindruckend, ich bin ja seit 2 Jahren hier und ich war, seit ich abgeschlossen habe, ich habe ja in Giesing abgeschlossen, in der alten Bettfedernfabrik, die wirklich, also das war wirklich, da bist du halt über so einen Todesstreifen gegangen, durch irgendeine Kleingartensiedlung und dann standst du da halt vor diesem Gebäude und das war wirklich total, also es war irgendwie, ich mochte es auch gerne tatsächlich, also ich mochte es lieber als dieses hier, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil das macht was mit einem, also man kommt her und das ist halt so eine, das ist so eine Prachtarchitektur und das ist so, und ich dachte auch lange Zeit, ehrlich gesagt, das ist ja das Ägyptische Museum mit uns im gleichen Haus und ich dachte immer, die würden sich das Haus teilen, bis ich gelernt, das habe ich dann erst vor 2 Jahren kapiert, dass das Ägyptische Museum unterirdisch ist und dieses ganze riesige Viertelding ist die HFF, also das ist wirklich, ich weiß nicht, also es ist
riesig
und es macht was mit den Studierenden, also sie kommen hier rein und die sind voller Ehrfurcht und es dauert sehr lange, bis sie das abgebaut haben und sich so irgendwie würde ich sagen, so eingrooven und das irgendwie auch merken, dass wir normale Menschen sind und man irgendwie mit uns gut reden kann. Und das ist, müssen wir ein bisschen gegen diese Architektur arbeiten und gegen diese, weiß ich nicht, wie nennt man denn das?
Imposant. Das Gebäude ist so. Imposant und man selbst fühlt sich so als kreativer, klein. Und ja. Es ist auch nicht repräsentativ für das, wie der deutsche Film, wo der deutsche Film so steht. Also dieses Gebäude ist viel imposanter als das, in welcher Situation wir derzeit sind.
Mhm. Ich finde das einen super interessanten Aspekt, weil ich das auch immer schon gedacht habe, was machen die Gebäude der Filmhochschulen eigentlich mit den jeweiligen Studierenden auch? Und genau das, was du sagst, hier hat man so das Gefühl, man kommt hier rein, eine große Halle, die einem entgegenkommt, aber auch eine imposante Halle. Mhm. Die HFF in Babelsberg ist ja auch eine relativ große Halle, aber hat eher so ein bisschen was Industriemäßiges sozusagen als Ausstrahlung. Aber vielleicht kommen wir nochmal sozusagen genau dazu zurück, was ist das, was die Studierenden kennzeichnet oder was sie ausmacht, was für ein Gefühl haben die hier. Und das ist tatsächlich ja auch der Anlass. Jetzt seid ihr 2 Jahre schon hier. Wie kommen euch die heutigen Studierenden entgegen? Vielleicht auch im Gegensatz zu dem, wo ihr studiert habt. Ihr habt nicht Drehbuch studiert, aber im Vergleich zu dem von vor 20 Jahren oder so. Wie sind die Studierenden heute drauf?
Ganz kurz, ich muss noch eine Sache sagen, die vielleicht auch nicht jeder weiß, ist, Katrin und ich haben Dokumentarfilm studiert, weil man Drehbuch nicht studieren konnte. Weil es einfach nicht irgendwie als Gewerk, ausbildungsbedürftiges Gewerk gesehen wurde, sondern so als eine Art, das machen dann die Regisseure, die schreiben dann natürlich auch ihren Auteur-mäßig ihren Drehbuch oder... Also das war einfach nicht, wurde nicht ausgebildet. Und irgendwann wurde es dann so halb ausgebildet, dann kam Michael Gutmann, der hat aber keine eigenen Studierenden. Also es war ja völlig absurd. Da war ich noch an der HFF, da kam er dann und dann hieß es, wir haben jetzt einen Drehbuchprofessor, aber der hat keine Drehbuchstudierenden, sondern der zeigt halt den Leuten, die es interessiert, wie man Drehbuch schreibt. Und das hat mich tatsächlich aus der Ferne, wo ich schon lange raus war aus der HFF, wahnsinnig provoziert. Ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, dass quasi das Grundlegendste aller Gewerke nicht unterrichtet wird. Und das passiert jetzt zum Glück hier an der HFF. Also ja. Das haben wir jetzt, also wir sind jetzt soweit, wir haben eine Drehbuchabteilung und die Studierenden, jetzt komme ich zurück zu deiner Frage, die Studierenden, die sich hier bewerben, ist ja ganz interessant, weil wir machen ja so einen Tag der offenen Tür und da führt man ja auch so Gespräche und dann sieht man so, was sie so, also es ist so, dass das Feld, also als wir an der HFF waren, waren die Leute alle Mitte, Ende 20, da war man jung und man war Mitte 30, da war man so im Mittelfeld. Jetzt kommen die nach dem Abitur. Die sind sehr jung und die haben alle wenig Idee von, was ist eigentlich ein Drehbuchautor. Also was macht der genau? Das ist so eine Art, es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, Schreiben zu professionell zu betreiben. Ne? Also es gibt nicht viel Creative, es gibt irgendwo in Hildesheim irgendwelche Creative Writing Kurse, aber es gibt nicht so einen klaren Berufsweg, ich werde jetzt Schriftsteller. Das gibt es halt nicht. Aber es gibt einen klaren Berufsweg, ich werde Drehbuchautor. Und dann denken viele, naja, das ist irgendwie ein bisschen so ähnlich, das Gleiche, ich kann dann so schreiben. Und wir erleben auch an den Bewerbungen, kriegen sehr, sehr viele Bewerbungen, also viel mehr als, also in der kurzen Zeit, die wir hier sind, haben sich die Bewerbungenzahlen deutlich erhöht, die Qualität ist aber schlechter geworden. Also das fand ich jetzt persönlich
mit der letzten
Auswahl. Es ist wirklich schlechter geworden, weil sich eben einfach Leute bewerben, die irgendwie so
auf der Suche sind
und die schreiben halt einen Schulaufsatz und es liegt natürlich auch daran, dass die Aufgaben niedrigschwellig sind. Ne? Also wenn du nur was schreiben musst, musst keinen Film drehen, musst nur in Anführungsstrichen schreiben. Aber da ist halt, also deshalb ist es schwer zu beantworten, weil die wir dann nehmen, die sind natürlich, und da kann ich sagen, da ist der gemeinsame Nenner, dass es keinen gibt. Die sind so unterschiedlich, dass wir selber immer wieder total baff sind, wie die alle aus einem Jahrgang, also die sind ja alle ungefähr dann so Mitte 20, würde ich sagen, ist so unser Durchschnitt.
Wir haben jetzt eben auch dieses Jahr 2, glaube ich, relativ junge genommen.
Ja, ne? Wir haben 2 junge genommen, haben wir letztes Jahr auch.
Was heißt da konkret relativ
18.
jung?
18. 19. Also die kommen wirklich direkt aus der Schule. Die sind dann aber wirklich, also die machen dann so, das ist dann sowas, das geht dann schon so in Richtung von Hochbegabung. Also da liest man den Text und denkt sich, okay, Wahnsinn, das ist noch ein Kind, aber das ist unglaublich begabt und das, dem müssen wir halt die Zeit hier geben und den irgendwie formen. Dann gibt es Leute, die sind halt, gibt auch, wir haben jetzt zum Beispiel eine, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber die ist Krankenschwester und hat sich quasi einfach halt mit so Stoffen beworben, die unfassbar emotional waren, aber halt, die auch sich, glaube ich, gar nicht so richtig überlegt hat, was das bedeutet, wenn sie jetzt Drehbuchautorin wird, aber also es ist halt so eine riesige Bandbreite von Leuten. Es gibt jetzt nicht, dass man sagen kann, der Typus bewirbt sich hier.
Oder wir haben jetzt dieses Jahr auch zwei Stand-Up-Comedians, die sich beworben haben. Die wir auch genommen haben.
Okay. Gibt es dann bei denen jetzt in den Stoffen, die sie im Kopf haben, die Vision, gibt es da nicht eine Gemeinsamkeit, was alle betrifft, aber gibt es einen Schwerpunkt, wo ich sagen würde, die Geschichten sind eher persönlich, sind politisch, sind aufmüpfige Stoffe?
Das ist echt schwierig.
Ich würde sagen, die Stoffe sind, also es ist, jetzt haben wir zwei Comedians aufgenommen, aber die Regel ist schon Drama. Also es ist eher schwer. Es ist so, oder, also es ist entweder Drama oder es ist sehr, also es ist wirklich richtig Fantasy. Also das ist auch, das war jetzt in den Bewerbungen, also ob die, unsere Studierenden machen das schon auch manchmal gerne, dass sie sehr stark ins Genre gehen und gerne in so Horror, Fantasy. Also es ist jetzt nicht so der politische Film, der nah an ihrer eigenen Realität ist. Mhm. Was mich wundert, ehrlich gesagt, weil wenn ich die Generation beobachte und wenn ich mit denen rede, denke ich immer so, ihr hättet ja schon Themen, so, was ist denn? Aber die flüchten, also ich glaube, es ist schon so ein Eskapismus zu spüren, ja, bist du spüren. In so überhöhte Sachen, also Fantasy-Welten und Thriller, ganz düstere Thriller-Geschichten, wo dann irgendwie, also ich habe mir manchmal ein bisschen schwer getan. Also mir würde es leichter fallen mit Geschichten, die aus deren Lebenswelt kommen, aber da gibt es jetzt nicht.
Aber ihr sprecht einen interessanten Punkt an, das deutsche Filmwesen, Fernsehen und Film, hat ja lange Zeit darunter gelitten, dass es relativ genrebeschränkt gewesen ist. Also es gab ja viele Genres, gab es ja de facto nicht. Mhm. Es hat sich ein bisschen aufgelöst inzwischen, aber kann man da, ich sag's jetzt mal positiv, kann man da Hoffnung haben, dass das zumindest auch bei den Kreativen, die ja am Anfang steht, die Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren, angekommen ist, also eine Offenheit für Genre?
Das glaube ich schon, ja. Mhm. Also die sind sehr interessiert, wenn wir auch Genre unterrichten. Also die wollen wissen, wie so verschiedene Genre funktionieren, okay, und dann können sie das mixen. Aber dieses Fantasy-Element, da muss man einfach auch sagen, die sind mit Harry Potter groß geworden und das hat sich in ihren Gehirnen irgendwie festgesetzt. Also das ist, wir sind mit anderen Dingen groß geworden und auch vielleicht ein bisschen Realismus verbundener. Unsere Geschichten, die müssen immer auch so eine Realitätsnähe haben. Und das ist bei der jungen Generation gar nicht mehr so und bei der ganz jungen sowieso nicht. Also die werden auch schon so mit so Kinderbüchern groß, die einfach immer Fantasy-Elemente haben. Ne?
Ja, das ist ja interessant. Also ich finde das ja durchaus positiv, wenn es eine gewisse Öffnung gibt, ne, in so einer Vielfalt letztendlich. Gibt es denn bei denen jetzt, also bei den Studierenden, tatsächlich auch eine Vision von der Arbeit, die später auf sie zukommt? Also gibt es da ein Bild, nach dem, vielleicht mit Hoffnung oder nicht Hoffnung? Du hast es angesprochen, im Moment ist ja sowieso eine schwierige Situation. Also mit welchen Perspektiven gucken die auf ihre Zukunft, wenn die später mal im Beruf sind?
Also wir alle kennen sie ja nicht genau, die Zukunft. Es wird nur viel spekuliert. Genau. Ne? Deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Also ich spreche auch ungern von drinnen und draußen. Also wenn ihr dann mal draußen seid, dann hat man so das Gefühl, man ist hier in so einer Anstalt oder so irgendwie. Das versuche ich zu vermeiden, weil einfach das ganze Leben und auch die Schule hier ist eine Vorbereitung für das, was man dann macht. Und was jetzt die Inhalte betrifft oder Vorbereitungen, wie du sagtest, wie kann man sowas vorbereiten? Also wir haben uns beide vorgenommen, ab der Stunde null schreiben. Theorie immer in Verbund mit Schreiben. So dass man, weil es auch dieses dramatische Schreiben, das ist was ganz Spezielles. Das ist nicht was, was einem in die Wiege gelegt ist und schon gar nicht in Deutschland. Wir sind in Deutschland nicht mit Drama groß geworden, sondern das ist aber eine längere Diskussion. Und das muss man lernen, dieses dramatische Schreiben, das ist ein Prozess.
Hilf mir mal ganz kurz, ich würde gerne doch mal länger darauf eingehen. Was meinst du damit, dass man in Deutschland da nicht mehr groß wird?
In England oder in Amerika ist man sehr viel mehr diesem aristotelischen Grundsatz, also die kennen auch alle die Poetik hinten und vorne, hier wird das immer so ein bisschen skeptisch gesehen. Und schon da, also schon vor 2000 Jahren, war einfach klar, dass man gewisse dramaturgische Grundsätze oder Bausteine braucht, um eine Geschichte zu schreiben und auch eine Spannung zu erzeugen. Und das hat sich hier irgendwie nicht so durchgesetzt. Da gibt es einen gewissen Widerstand. Es ist aber auch nicht, manche brauchen auch gar nicht diesen theoretischen Unterbau, sondern überhaupt, wenn du mit einem Engländer oder einem Amerikaner sprichst, für den ist es selbstverständlich, unterhaltend zu sein oder Esprit zu haben oder irgendwas in der Unterhaltung. Das ist für uns nicht so Gott gegeben. Wir sind vielleicht auch im Unterricht, ich mache mir sehr viel Gedanken, woher das kommt, weil es ist auch für die, die sich hier bewerben, es ist für sie wahnsinnig schwierig zu unterscheiden, was ist eine Erzählung und was ist eine dramatische Erzählung, ja, ein Drama. Und ich kann ja nicht hundertprozentig sagen, woher das kommt. Ich glaube, wir sind auch in der Schule nicht so vorgebildet mit diesen Dingen und wir haben auch nicht so eine Affinität dazu. Aus irgendwelchen Gründen.
Würde ich dir unterstützen. Es gibt ja in Amerika, gibt es glaube ich in Deutschland inzwischen auch ein bisschen die Show and Tell. Das findet einmal im Jahr statt in Amerika, da kommen die Kleinkinder schon hin. Show heißt, ich bringe was mit von zu Hause und muss dazu eine Geschichte erzählen, ja, vor der Klasse.
Ja.
Wozu führt das? Ich lerne zu erzählen.
Ja.
Und wirklich spannend, weil ich merke, die anderen interessiert das nicht, was ich da erzähle. Oder ich merke, wow, ich mache jetzt so etwas.
Genau.
Das ist ja bei uns eher ungewöhnlich. Also die Erziehung zum Erzählen gehört nicht mehr zum schulischen. Nicht unbedingt, es gibt da Ausnahmen, aber gehört nicht unbedingt zum Schulischen, gehört dann in Amerika aber absolut zum Schulischen, zur schulischen Ausbildung schon.
Ja, auch zu dem, ja. Ja. Also das Letzte, glaube ich, in Deutschland ist es so, dass die Erzählmaus in der 8. Klasse ist, glaube ich, das letzte Mal, dass die Kinder Fiktion schreiben. Sonst gibt es dann immer nur Vorgangsbeschreibungen oder Textanalyse oder was auch immer. Aber das ist sicherlich einer der Gründe, warum das kulturell bei uns auch so schwierig ist. Also warum es kulturell schon schwierig ist und natürlich diesen unaufgelösten Widerspruch. Also weil du jetzt, um anzuknüpfen an deine Frage, was erwarten die von der Branche? Ja. Die haben überhaupt sehr wenig Vorstellung, was die Branche überhaupt ist und was die Branche will. Und ich meine, das wissen ja selbst wir nicht so richtig. Ne? Weil, also ich würde zum Beispiel, selbst Katrin und ich leben in zwei unterschiedlichen Branchen. Katrin macht sehr viel Fernsehen. Ich mache ausschließlich Kino und ausschließlich mit zwei Firmen mein ganzes Leben lang. Ich habe eine ganz andere, also wir haben dieselben Erfahrungen mit Geschichten erzählen, aber wir haben unterschiedliche Erfahrungen mit der Branche und das, was die Branche will. Und das, ich finde das auch sehr, also wir reden da sehr viel drüber, was ist ja unser Konflikt. Ne? Bilden wir für diese Branche, also sind wir die Kaderschmiede, bilden wir die so aus, dass die dann nahtlos in irgendeinen Writers Room gehen können? Eigentlich natürlich ja. Ne? Aber wir wollen natürlich auch, also ich würde auch sehr gerne so jemanden an der Hochschule haben wie jetzt Mascha Schwedinski mit in die Sonne schauen. Das ist aber was, das kann man ja nicht ausbilden. So jemand, den kann man nicht ausbilden, den findet man, den fördert man und dann freut man sich, wenn das funktioniert. Aber viele Leute, weil unser Ziel ist es schon, dass wir handwerklich professionelle Drehbuchautoren ausbilden. Professionell ist für mich das Stichwort. Mhm. Weil ich finde, diese ganze Branche ist im Vergleich zu allen anderen relevanten Ländern einfach nicht sehr professionell. Ich kriege jetzt vielleicht auch Ärger, wenn ich das höre, aber es ist immer noch irgendwie, es ist einfach nicht, also ich meine, wir wissen als DrehbuchautorInnen, wissen wir das alle, wie man dann behandelt wird und wie dieser ganze Konflikt ist, ne? Was ist eigentlich meine Rolle und was ist die Rolle des Regisseurs und so weiter. Das versuchen wir, ich habe gestern gesagt zu einem unserer Mitarbeitenden, der sich auch, da ging es dann, wie schlimm die Branche ist, und dann habe ich gesagt, ja, wäre es nicht schön, wenn man an einem Ort arbeiten würde, wo man das beeinflussen könnte. So.
Die Branche.
Naja, das tun wir ja. Deshalb sind wir hier. Ne? Also wir versuchen schon irgendwie die darauf vorzubereiten, aber auch nicht nur sie vorzubereiten auf die Branche, die existiert, sondern auch zu gestalten, wie die Branche vielleicht mal sein könnte. Ne? Also dass man Autoren hat, die selbstbewusst ihr Ding machen, Regiepersonen, die verstehen, was ihr Job ist und was nicht, Produzierende, die sich nicht denken, sie können, also die Stoffentwicklung wissen, was Story Development eigentlich bedeutet und solche Dinge. Und das probieren wir und die Studierenden sind, glaube ich, im Großen, also wir sind erst seit 2 Jahren hier und wir versuchen das, aber es herrscht eine große Unsicherheit unter den Studierenden auch, weil sie halt, weißt du, du magst es nicht mit innen und außen, aber es gibt eine Welt in der HFF und die ist sehr stark noch auf, was heißt noch, aber hier passiert sehr viel auch so Arthouse und dann ist es halt natürlich, und die fangen dann an, die fangen so ganz idealistisch an und dann machen sie so ihr Zeug und dann merken sie so in den letzten 2 Jahren, gucken sie so raus und denken sich, oh mein Gott, irgendwie, jetzt muss ich mir aber schnell drauf schaffen, wie ich irgendwie so eine Folge von Rote Rosen aufschreiben könnte, damit ich irgendwie meine Miete zahlen kann. Und damit gehen wir halt um. Ne? Wir sind eine Kunsthochschule, die gleichzeitig professionalisierte, handwerklich versierte Autoren ausspucken soll. Das ist damit leben wir und das versuchen wir halt so gut es geht hinzukriegen. Ja.
Und dabei geht es auch darum, dass wir nicht vergessen, über Inhalte zu sprechen. Also why? Warum ja. erzählen wir diese Geschichten ja. und dass wir auch eine Kultur entwickeln, wie wir gemeinsam darüber reden. Weil Schreiben ist auch gleich Denken. Also dass du während des Schreibprozesses lernst zu denken und wie man diesen Prozess vorantreibt, bis man zu einem Ende findet. Das sind alles Dinge, die muss man ein bisschen üben und ein bisschen lernen. So.
Mhm. Ihr habt jetzt gerade so ein bisschen was angesprochen. München ist hier das Umfeld. Die Münchner Branche ist sehr spezifisch im Vergleich zu Berlin zum Beispiel oder auch zu Köln oder auch zu Hamburg. Ist das ja hier eine Branche, die sehr marktorientiert ist? Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel, wenn man mal so ein Bild davon sammelt, ist die Branche, ja, Konstantin und so weiter und so fort, sehr Leonine, sehr marktorientiert. Beeinflusst das diesen Moment, von dem du auch gerade gesprochen hast, Lea, nach dem Motto, ja, 2 Jahre vorher merken die, oh my goodness, draußen, sag ich jetzt doch nochmal, oder sagen wir mal, dann in der Branche, die schon arbeitet, ist im Umfeld hier, vielleicht lebe ich hier in der Stadt, lebe gerne in der Stadt, gibt es mehr Mainstream-Produktionsfirmen als in Berlin zum Beispiel. Mhm. Auch in Hamburg ist ja eine ganz andere Filmindustrie, Filmbranche. Meint ihr, dass das die Leute hier beeinflusst?
Na klar, also die leben hier, wir leben hier. Das ist halt die, also wenn, ich meine, die bleiben jetzt nicht alle in München wohnen, wenn sie hier fertig sind, aber wenn sie dann mal fertig sind, weil das ist ja auch noch, es dauert ziemlich lange, bis du die Filmhochschule als Drehbuchautorin beendet hast. Und das macht schon was, also weil natürlich die Dozierenden, die wir einladen, sind auch eher quasi aus diesem, ich, wie gesagt, aber ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit, also ich kenne natürlich nur die Münchner Branche, ne, weil ich bin jetzt nicht wahnsinnig viel, ich habe natürlich auch schon für Leute in Berlin gearbeitet, aber das waren dann auch eher, also ich glaube, ich bin ja eher so ein Mainstream-Kind, möchte ich sagen. Wobei das jetzt auch nicht, also ich, das ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, das ist mir eher zugestoßen jetzt in meiner Biografie. Ich komme ja auch eher aus einem intellektuellen, bürgerlichen Haushalt, wo es jetzt nicht klar war, dass ich irgendwelche Romcoms schreiben werde. Aber jetzt habe ich den Faden verloren, schau.
Nee, das war eigentlich, es ging ja um den Punkt, was das Umfeld, ne, direkte Umfeld hier mit der Hochschule macht. Und die Frage kann man in Ludwigsburg stellen, die kann man vor allen Dingen in Berlin stellen, vor allen Dingen auch in Hamburg stellen und so. Und weil jedes Umfeld drumherum, die Leute, die man eventuell trifft auf Partys oder was auch immer, strahlen und strömen ja was aus. Ja. Das war die Frage nach dem, dass das in München ja, wenn man das mal generalisieren will, eher Mainstream professionell ist.
Ja, ich glaube, wenn man das jetzt so aufstellen wollen würde, dann wären wir schon ein bisschen der Gegenentwurf zu Berlin. Also zu dem, wie die Münchner Filmbranche ist, auch wie wir, glaube ich, den Beruf verstehen, ist es, also ja, das Gegenteil ist jetzt auch, ich meine, wir sind alle irgendwie Geschichten, erzählen alle Geschichten, ja. Aber ich glaube schon, dass es uns schon darum geht, dass wir die Leute in die Arbeit bekommen, also dass die davon leben können. Und das ist ja, das wissen wir alle, selbst wenn man vermeintlich, also wenn man gut im Geschäft ist, heißt es nicht, dass man gut davon leben kann.
Und dass man immer davon
leben kann. Und das ist etwas, das ist tatsächlich, also für mich ist es schon ein Ziel. Also ich möchte, und das heißt jetzt nicht, dass ich nur irgendwelche Leute ausbilden will, die bei Rote Rosen, die sollen alles können, die sollen alles machen können, aber sie sollen ein gesundes Selbstverständnis haben, das habe ich gelernt und das kann ich. Und das ist an der Kunsthochschule nicht ganz so selbstverständlich. Weil eine Kunsthochschule ist ja schon immer so, wir sitzen mit einer Kiste Bier unter einem Baum und reden über Godard.
Und finden so unsere innere Stimme.
Das ist jetzt eher an der HFF München in der Drehbuchabteilung, so wie Katrin und ich das machen wir eher nicht. Also, würde ich jetzt mal sagen.
Warum hast du auch vorhin schon gesagt, Kunsthochschule, das ist ja nicht der offizielle der Einordnung.
Doch, ja? Die HFF München ist eine Kunsthochschule.
Ja, okay.
Ja, es ist gewisse. Es ist so. Ja, wir haben zum Beispiel, wenn wir unseren Zoom-Account öffnen, dann öffnen wir den für die Kunsthochschule in München, weil die haben alle zusammen ein gemeinsames Zoom-Konto. Und das war, also das ist eine Kunsthochschule. Und das ist auch ein, wie soll ich sagen, ein Identitäts- Krise, in der wir immer sind. Dass wir sagen, also selbst wenn wir jetzt so strategisch besprechen, wie wollen wir denn sein, das machen wir viel, weil wir sind ja auch noch nicht so lange da. Und dann geht es immer darum, sind wir eine Kunsthochschule oder sind wir eine Kaderschmiede? Ja. Und ich weigere mich auch persönlich in meinem Autorenleben, ich will mich nicht entscheiden müssen. Ja. Ich will nicht sagen, okay, wenn ich jetzt Kaderschmiede bin, dann kann ich überhaupt keine Kunst mehr machen. Das ist halt falsch.
Mhm. Ja.
Und deshalb ist es ja auch, also ich meine, es ist halt eine Schule. Also wir versuchen schon, was zu lehren und was zu lernen hier. Lehren ist ja die Frage, wie kann man das lehren, aber...
Genau, wie kann man schreiben lernen?
Ja. Lehren. Okay. Lernen kann man es.
Ja, beide.
Das, dann
lehren
mal
und lernen.
Lass uns darüber mal sprechen. Wie kann man es lehren?
Ja, das ist eine Mischung aus Analyse, Struktur und selber schreiben. Und über Ideen sprechen. Also, warum möchte ich die Geschichte erzählen? Was ist mir wichtig an der Geschichte? Ganz wichtiger Punkt, was sind die Kausalitäten in der Geschichte, was führt wohin? Und dann ist man schon relativ weit. Was ist die Spannung? Wie kann ich eine Spannung so hinkriegen, dass der Leser nicht, oder derjenige, der das dann verfilmen möchte, nicht einschläft? Wie kann ich eine Spannung so halten, egal welche Spannung, ob ich jetzt eine Krimispannung, Thrillerspannung oder eine zwischenmenschliche Entscheidungssituation habe, wie kann ich die so halten, dass die Leute dranbleiben? Und das ist was wirklich, was man üben muss. Das ist nicht von heute auf morgen möglich. Ne?
Also ich glaube immer, es ist eine Art zu denken, die man, also man muss eben, wir sagen ja, die kommen hier an und die haben die wollen so schreiben und dann sind sie erstmal ganz schön geschockt, dass es gar nicht so sehr ums Schreiben geht, dass es erstmal ums Erzählen geht, dass man halt irgendwie, wie Katrin sagt, dass man halt jemanden bei der Stange hält, dass jemand eine Geschichte erzählt, die so spannend ist und die sich nicht irgendwie dann eine halbe Seite lang beschreibt, wie der Mond am Himmel aufgeht, ja. Weil das ist nicht dramatisches Erzählen, das ist Prosa. Und diesen Unterschied, damit geht es bei uns erstmal los, dass wir versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden, gemeinsam zu überlegen, was ist eigentlich das, was wir hier tun. Also, und dann ist es wie so eine Art, ich sage immer, es ist wie so eine Art Muskel, den man so trainieren muss. Mhm. So ein Dramamuskel. Ne? Man muss den, und dann reden wir natürlich theoretisch über Konflikte und über alles, was Katrin gesagt hat. Und wir versuchen, den dann klarzumachen, dass alles, was wir da jetzt, was sie an theoretischem Input haben, möglicherweise nicht so viel in ihrer Praxis sofort sich niederschlagen wird. Also ist es halt, geht es halt leider nicht, ne? Dass man dann da sitzt und denkt so, ah, Moment, ich muss jetzt...
Jetzt ist der Moment, dann muss das passieren.
Und das also, geht halt so nicht, genau.
Nee, das so wird es nicht gehen.
Und das üben wir dann, fangen sie was, also wir fangen, also jetzt mal so ganz strukturell, wir fangen an mit Szenen, also kleinen Szenen, ja. Dass man erstmal eine kleine Einheit, wir fangen jetzt nicht gleich an, irgendwie riesiges aristotelisches Modell und so, sondern wir fangen jetzt an, kleine Szenen, dann kürzere, dann machen sie einen Kurzfilm, den drehen sie selber, damit sie sich als Filmemacher mal begreifen, auch als Teil dieses Prozesses. Und dann mittellanger Film, langer Film und so. Und das ist schon ein hartes Programm, weil am Anfang der Schock sehr hoch ist. Dass sie merken, wie schwer das eigentlich ist. Weil Schreiben, die hatten alle eine 1 in Deutsch. Ne? Die denken alle, das ist super easy. Labere ich mich raus. Und es geht halt nicht. Ne? Und dann, das merken sie dann. Und es ist, aber wir tasten uns selber noch ran. Ne? Weil es gibt auch keinen, auch wir wissen ja nicht, wie man das, ist ja nicht Mathe.
Ja.
Also ich kann jemanden, das ist eher so, wie man jemandem Reiten beibringt oder, gut, sorry, der Pferdemetapher, oder Schwimmen. Also das ist so, man muss etwas, was man intuitiv macht, in ein Regelwerk übersetzen, das die Person dann wieder intuitiv machen kann. Und diese Verhandlung ist, da tasten wir uns beide ran und das ist manchmal sind wir froh über die Erfolge, manchmal haben wir Rückschläge und denken, nee, das war jetzt nicht zielführend,
genau,
da haben sie jetzt
also
nichts mitgenommen.
Nicht, wir sind ja nicht ausgebildet didaktisch oder sowas, ne? Und das müssen wir uns auch ein bisschen ran schaffen. Da haben wir uns jetzt auch schon ein bisschen Unterstützung geholt, wie bringt man eigentlich sowas bei und so.
Mhm.
Finde ich auch wichtig, weil man denkt immer, das müsste jetzt schon längst verstanden sein, ist es aber nicht, ne? Weil auch die Wiederholung eine Rolle spielt und wann, dass es aber nicht langweilig ist, darf man es nicht zu oft machen. Das muss man ja auch so ein bisschen erstmal so ins System kriegen, ist Erfahrung, ja. Und aber trotzdem, ich finde es wichtig, dass sie so, also man kann es schon unterrichten, aber ich finde, die Einheiten müssen, das hat sich auch ein bisschen verändert, glaube ich, bei den jungen Menschen, die Einheiten müssen kurz sein. Also man kann nicht 4 Stunden am Vormittag durchlabern und dann erwarten, dass es alles angekommen, ja. Sondern es muss immer eine Einheit von Praxis auch dabei sein, dass man sagt, ich erzähle jetzt mal das und das und jetzt machen wir es, probieren wir es aber gleich mal aus. Ja? Also ich glaube, das ist wichtig heute, dass man es immer abwechselt.
Das bringt mich auch zu einer Frage des Rezeptionsverhaltens von dieser jungen Generation, sage ich jetzt mal. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Das eine ist, was gucken die heutzutage? Und dann, aber da kommen wir ja im zweiten Schritt dazu, wie sieht es mit der Kenntnis der Filmgeschichte aus? Aber lassen wir mal ganz kurz gucken, was gucken die denn heutzutage?
Auch wahnsinnig schwer zu beantworten. Wir fragen da immer und das ist, die gucken viel halt Streamer. Also es guckt kaum jemand Tatort. Also niemand guckt Tatort.
Niemand guckt Fernsehen.
Niemand guckt Fernsehen, das ist ja schon so. Also die gucken YouTube, die gucken Streamer, die gucken sehr viel, auch sehr viel Gaming, also so Mischformen. Auch ZDF Neo und so gucken sie schon auch, aber halt alles nicht im analogen Fernsehen. Alles, ja. Nicht im linearen Fernsehen, genau, sondern in der Mediathek. Habe ich dann auch festgestellt, ich habe mich immer gewundert, dass sie so viel, also weil die gucken relativ viel ZDF Neo und dann hat mir irgendwann ein Studierender gesagt, naja, wir haben nicht so viel Kohle für die ganzen Abos. Und deshalb gucken wir alle, würden auch lieber Netflix gucken. Das ist auch so, okay. Also nein, das war nur eine Randbemerkung, aber die gucken sehr viel, also was sie sehr, ich finde es oft sehr dark, also was sie gucken, jetzt nicht die Serie Dark, sondern so die auch im Übrigen, haben sie auch viele geguckt, aber so, das ist schon so, also wie soll ich sagen, es ist nicht die, also ich vermisse ein bisschen die Leichtigkeit, die Komödie, das ist jetzt nicht so das, was sie, was die alle, also wenn man so fragt, das macht man so in der ersten, im ersten Tag in der Kennenlernrunde, fragt man, was guckt ihr so? Mhm. Das weiß man natürlich auch nicht, ob die dann wirklich ihre Guilty Pleasures auspacken oder ob sie einfach irgendwas sagen, das halt so Eindruck macht, irgendeine Serie, obskure Serie, die vor zwei Jahren mal irgendwo im Nachtprogramm, obwohl Nachtprogramm gibt es nicht mehr, ne?
Nee. Das, wie gesagt, das führt mich aber auch zu der zweiten Frage tatsächlich. Aha. Meine Erfahrung ist ja, dass es wenig Kenntnisse gibt von der Filmgeschichte, vom Kanon, wie man immer so schön sagt. Stimmt das?
Wir haben ja die Frau Krutzen, die macht das schon ziemlich ordentlich. Also die bringt denen schon Filmgeschichte bei.
Kommen die aber mit der Kenntnis hierher?
Nein, die kriegen sie. Aber das ist ja das Schöne. Also wir haben eine sehr, sehr gute Filmgeschichtsausbildung hier tatsächlich. Da bin ich auch wahnsinnig froh drum, weil das könnten wir überhaupt nicht, eben, das könnten wir gar nicht leisten in der Drehbuch. Also wir sind da total drauf angewiesen. Aber die sind, aber wenn sie ankommen, nicht. Also da hat man schon echt Probleme. Also vor allem, was für uns auch neu war, ist, dass sie dann viele Dinge, die wir so als Referenz empfinden, finden die problematisch. Das also ich habe zum Beispiel Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft ist für mich ein toller Film. Und der ist, habe ich jetzt aber selber kapiert, ne? Der ist problematisch, weil alle Konflikte werden irgendwie, also es gibt quasi dauernd sexuelle Gewalt, die irgendwie als Comedy-Element wirklich benutzt wird. Also ständig gibt es Übergriffe und...
Ja, über solche Dinge muss man halt neu nachdenken und wenn man sich die Filme auch raussucht, um sie mit ihnen zu besprechen, muss man vorher die genau abchecken und sagen, passt das noch für die Generation und wenn ja, muss es eine Triggerwarnung geben und sagen, der Film ist super, aber... Bitte die und die Sachen, die sind einfach nicht gut gelöst oder die sind, heute würde man sagen, das nie mehr so machen. Ja?
Ist das etwas, wo die, wenn das nicht passiert, dann negativ reagieren oder ist das, also wenn man diese Trägerwarnung nicht ausspricht, negativ reagieren?
Das machen wir ja. Also wir sind, das machen also, wir. Also wir, ich habe, nee, die reagieren da nicht negativ, die sind eigentlich relativ... Die sind offener, also ehrlich gesagt offener, als wir es antizipieren oft. Ich glaube, manchmal sind wir so, wir sind schon so, also wir sind sehr, sehr vorsichtig und dann ist es eher so, dass sie sagen, ja, wir haben schon verstanden, dass wir das zeitlich einordnen, wir sind ja nicht blöd. Also das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, Gottes Willen, ich kann das gar nicht anschauen, weil...
Ich würde auch sagen, dass der Peak da vorbei ist.
Der Peak ist so ein bisschen vorbei.
Es gibt ein, zwei Kurse, die sind da sehr sensibel und dann sind wir auch sensibel und... das hat aber mit dem Peak zu tun. Also die sind noch so mitten im Peak. Die jüngeren Kurse, die haben das nicht mehr so stark.
Ich glaube, es liegt auch daran, dass die HFF sich verändert hat. Also das ist aber, es gab eine Zeit, also es war bevor Katrin und ich kamen tatsächlich, jetzt nicht, weil wir das so viel besser machen, sondern einfach zeitlich, bevor wir hier waren, war halt diese, ich will es mal sagen, diese Empfindlichkeit besonders hoch, weil auch die Empathie auf der anderen Seite überhaupt nicht vorhanden war.
Ja.
Also haben Leute gesagt, das ist aber, finde ich, aber problematisch. Und dann wurde denen aber nicht gesagt, interessant, lass uns mal drüber reden, sondern wurde gesagt, du spinnst wohl, das ist Kunst, Das ist nicht problematisch.
Ja.
Und wenn das natürlich passiert, dann kommt es halt zu einer Eskalation. Und ich würde sagen, da, das meint Katrin mit Peak. Ne? Der Peak ist vorbei.
Okay.
Die Eskalation ist jetzt so, dass wir alle schon begriffen haben. Also ich habe echt, in den letzten 10 Jahren habe ich eine ganze Menge gelernt. Also was auch tatsächlich valide problematisch ist und wo ich mich selber korrigieren muss, wenn ich sowas, also wenn ich eben Filmbeispiele dann suche. Aber es ist auch kein Problem. Die Filmgeschichte ist endlos. Man findet auch in den 60er Jahren Filme, die absolut nicht problematisch sind. Also da kann mir niemand sagen, sind jetzt die Hände gebunden, es geht nicht weiter, so wenn ich jetzt nicht mehr, was weiß ich, zeigen darf.
Ja, und trotzdem, man lernt da ja auch dauernd dazu. Ne? Also ich, ich sage dann, ja, okay, das habe ich jetzt nicht überlegt. Ne? Aber wenn man ehrlich ist, wenn man sagt, habe ich nicht überlegt, stimmt, habe ich übersehen. Ne?
Ja.
Also dass das auch angenommen wird. Also im Gegenzug, man muss ja irgendwie, wenn man mit also so eine Art Vertrauensverhältnis haben miteinander, wenn man sich, also wenn wir unterrichten und wenn sie uns ihre Stoffe zeigen, ist halt ein Vertrauensverhältnis auch. Also. Aber man muss offen sein, glaube ich, wenn man Fehler macht und sagt, oh ja, stimmt, habe ich übersehen.
Aber ich glaube eben total, dass diese extreme Empfindlichkeit daher auch kam, dass es eben extreme Gegenwehr gab und extrem das abgeblockt wurde und abgewiesen und gesagt, ich bin. Und jetzt hat natürlich dann Umdenken stattgefunden, dass es jetzt manchmal schon fast so eine Überkorrektur ausschlägt, dass dann die Studierenden auch wieder nervt. Also wo sie dann auch denken, wir sind keine kleinen Kinder, wir können Dinge einordnen. Wenn ihr uns sagt, dass wir sie einordnen sollen, dann machen wir das. Das ist kein Ding. Es sind ja auch, also da habe ich ehrlich gesagt.
Ja, trotzdem ist es schon so, also wenn du die Filmgeschichte, gerade die 70er Jahre sind problematisch und es gibt aber trotzdem tolle Filme in den 70er Jahren und da ist gerade das Frauenbild also eigentlich nicht gut, ne? Also da, das wird da eigentlich mit Füßen getreten und da muss man immer wieder gucken, der Film hat irgendwie tolle Elemente, aber das ist nicht gut in dem Film, ne?
Das kann's eben. Das
und dann kann man sich überlegen, dann lassen wir den doch lieber weg, ne? Und nehmen anderen.
Aber es gibt eben immer einen anderen. Also man kann, ich finde jetzt nicht, also ich habe noch nicht die Situation gehabt, dass ich gedacht habe, okay, dieser Film ist alternativlos, ich muss den zeigen.
Stimmt.
Und das müssen sie jetzt verstehen, auch wenn da irgendwie Vergewaltigung stattfindet, egal. Das mache ich dann einfach nicht.
Ja, genau.
Also das ist irgendwie, da finde ich Dinge und ich habe jetzt so ein Rom-Com-Seminar unterrichtet und da hatten wir auch, da wurde dann, ging es dann um Manhattan von Woody Allen. Und da hat er ja einfach, das ist mir aber auch erst klar geworden, als ich den Film, also ich wollte den zeigen und dann habe ich ihn angeguckt und da ist er halt einfach mit Muriel Hemingway, die ist da glaube ich 18 oder so und er ist halt irgendwie Ende 30 und das ist aber völlig normal und dann habe ich gedacht, nee, ich glaube dann lieber Annie Hall. Also so macht man es dann halt. Dann guckst du den einen an und denkst, das brauche ich jetzt nicht. Das war aber für mich, also ich finde das schon auch schockierend an mir selbst zu sehen, ich finde das also jetzt tatsächlich auch problematisch, aber ich weiß, dass ich es überhaupt nicht problematisch fand.
Ja, ich weiß, dass diesen Gedanken habe ich eben auch öfter.
Ja, und diesen Lernprozess, aber jetzt...
Der ist krass, ne?
Ja, der ist krass. Den haben wir, siehst du, den haben wir gelernt hier in der HFF, dass wir eben nicht mehr alles so... Dass wir da schon so ein bisschen sensibler auch geworden sind. Also es ist ein wechselseitiges Lernen. Also wir haben auch von denen was gelernt.
Absolut.
Immer noch viel, ja.
Wenn ihr so die letzten 2-3 Jahre, also so lange ihr unterrichtet, zurückblickt und sagt, okay, wir unterrichten jetzt die zukünftige Drehbuchautorinnen-Generation, wie wird es in 10 Jahren, was schätzt ihr, aussehen, wenn diese Generation dann in praktischer Arbeit ist?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also wir wissen ja gerade gar nicht so, wie es weitergeht. Also es ist echt sehr schwer zu beantworten. Also auf der anderen Seite glaube ich, das, was ich eingangs gesagt habe, wenn du eine Geschichte erzählen willst über die, über das Land oder die Art und Weise, wie du hier lebst, das wird immer aktuell bleiben und das wird auch keine, jetzt komme ich zu dem Wort KI, übernehmen, sondern das sind diese Gedankengänge, die sind so wichtig und die sind dieses einmal eine Sache wirklich durchdenken, das ist... das wird schon individuell bei einem Autor bleiben, glaube ich. Also da glaube ich irgendwie schon dran.
Also ich habe ja, wenn wir jetzt schon über Utopie reden, na, dann entscheide ich mich auch für die Utopie. Weil die Dystopie ist ja so viel naheliegender gerade.
Ja.
Dass ich denke, ich hätte eine Utopie, dass wir gute Autoren ausbilden, die ein gutes Selbstbewusstsein haben, die professionell sind und die Werkzeuge, die ihnen dann zur Verfügung stehen, irgendwie benutzen, ohne sich irgendwie irgendwas an diese Werkzeuge zu delegieren, was sie einfach ihre künstlerische Identität, wie ich das mal nennen, dass sie sich das bewahren. Und Was dann die, also was in 10 Jahren in der Branche ist, hey, who knows, ob es sie dann noch gibt. Und ich denke schon tatsächlich, aber achso, ich war bei der positiven Utopie.
Ja, Utopie.
Ja, genau, wir haben tolle Autoren, die wir ausbilden und
und die Filmbranche wird blühen. Und
die Filmbranche wird blühen, ja. Weil Amerika ja Zölle erhebt auf ihre Filme und wir deshalb alles selber machen mussten.
Ja. Gut, ja, vielen Dank für das Schlusswort, das utopische Schlusswort.
Ja, soweit dein Gespräch mit Lea Schmidbauer und Katrin Richter. Und die beiden sind verantwortlich für die Drehbuchausbildung in München, in der Filmhochschule. Und Oliver, du hast zum Ende noch aus deinen tiefen Taschen, deinen tiefen Kisten einen Tipp hervorgekramt, den du uns geben kannst?
Ja, es hat mit der HFF in München tatsächlich zu tun, weil die haben nämlich etwas sehr Tolles. Die haben einen Podcast, einen eigenen Podcast von Mareike Lindenmeier, die ist auch da angestellt in HFF und die interviewt regelmäßig ehemalige Absolventinnen und Absolventen von der Hochschule und befragt die aus den verschiedenen Gewerken tatsächlich, von Produktion bis Kamera. Und das sind immer sehr lockere Gespräche. Da geht es darum, was hast du in den Jahren nach der Hochschule gemacht? Zum Teil sind sie wirklich auch schon 30, 40 Jahre lang aus der Hochschule raus. Also das ist natürlich gibt natürlich einen tollen Einblick in so eine Hochschule und was die Menschen danach gemacht haben. Alles geht. Podcast kriegt man überall da, wo man Podcasts hören kann, von Apple bis Spotify.
Alles geht, heißt der Titel, ja? Okay. Ja, wunderbar. Vielen Dank und dann machen wir Schluss für heute und wünschen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.